Willkommen beim Machercast, dem Podcast vom Service Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Machercast. Heute ein super spannendes Thema, weil heute trifft künstliche Intelligenz das Thema Bildung. Ja, und ihr wisst, ihr kennt meine Meinung dazu. Ich glaube, dass sich da fast mehr ändern wird als in unseren Unternehmensprozessen. Und das hängt natürlich damit auch sehr mit den Menschen zusammen, die Bildung überhaupt machen und die vor allem Bildungsinhalte erstellen. Das hat sehr viel mit Wissensmanagement zu tun, wie Wissen überhaupt entsteht, wo das lagert und wie ich Dinge trainiere, ja, um später dann dieses Wissen ja letztendlich anzuwenden. Und das ist für unsere Zielgruppe Mittelstand Handwerks interessant, da das Wissen natürlich immer sehr stark auch dahin muss, wo ich sozusagen in der aktuellen Anwendung habe. Und umso aktueller muss es ja sein. Die Technik ist sehr, sehr schnell. Und deswegen habe ich heute einen Gast hier im Podcast und andersrum, ich bin zu Gast bei ihr. Es ist Gabriele. Den Nachnamen sagt sie gleich selbst vom Startup oder vom Unternehmen. Vielleicht kann man ja auch das schon sagen. Plattform 3L. Und was es damit auf sich hat, das erklärt sie uns jetzt selbst. Schön, dass ich hier in Bonn sein kann. Eine tolle Location, eine ganz alte, tolle Villa inmitten von Bad Godesberg. Gabriele, wer bist du? Und erzähl uns ein bisschen deinen Lebensweg, weil man sieht es schon hier, der ist sehr, sehr spannend. Und wie bist du dann zum Thema KI und Bildung gekommen?
Ja, als erstes mal freut es mich natürlich riesig, dass du heute bei mir bist. Also erstmal mal mein langer Nachname, den kann ich auch mal kurz aussprechen. Gabriele Riedmann de Trinidad, was es damit auf sich hat. Das erzähle ich euch auch später, weil jeder nämlich fragt, du hast mich ja auch gerade gefragt, weil was habe ich gemacht? Ich habe halt das gemacht, was so Mädchen machen, wenn sie aus so einem 750-Seelendorf kommen. Ich habe Elektrotechnik studiert mit Schwerpunkt IT und habe halt erstmal so die ganze Welt digitalisiert. Das fing an bei Siemens, muss man sich vorstellen, das ist ungefähr schon 30 Jahre her. Da hat man halt noch keine Telekommunikation und dann bin ich halt ins Ausland gezogen und habe dafür gesorgt, dass wir so ein bisschen die Welt ändern. Und das hat sich eigentlich immer so durch meinen Lebenslauf durchgezogen. Ich habe immer wieder neue Sachen gemacht und habe mich dann natürlich auch beschäftigt, wie kriege ich die Leute denn dazu, sich mit den neuen Sachen zu beschäftigen? Ja, und mit was beschäftigt man sich dann? Wie vermittle ich Wissen? Ja, und ich würde jetzt besagen, aus meinen ganzen vielen Erfahrungen habe ich doch sehr viel getestet, auf was die Leute Bock haben und wie ich denen so ein bisschen auch die Angst nehme. Ja, und deswegen habe ich vor 8 Jahren entschieden, ich habe jetzt so viel krasses Wissen, wie man Wissen vermittelt. Das muss man irgendwie eintüten und muss dafür eine vernünftige Software zur Verfügung stellen. Und du hast ja gerade gesagt, KI ist natürlich in diesem Thema. Machen wir jetzt aber nicht, weil es gerade en vogue ist, sondern das wird gar nicht anders ohne KI gehen. Ja, was wir alles mit KI machen, das erzähle ich euch vielleicht auch später noch ein bisschen. Aber das ist vielleicht so ein bisschen, dass ihr mich einsortieren könnt. Und den Namen habe ich ganz vergessen. Ich habe in El Salvador damals meinen Mann kennengelernt. Den habe ich zwar inzwischen verloren, aber meinen Namen habe ich behalten.
Ja, ganz gut. Also steigen wir vielleicht mal ein mit Bildung an sich. Was denkst du denn, wie ändert sich Bildung jetzt gerade? Wir haben ja sehr stark hier auch in diesem Podcast den Fokus auf Unternehmen, jetzt nicht die großen. Du warst ja früher in sehr großen Unternehmen unterwegs, jetzt guckst du sozusagen auch in Richtung Mittelstand und auch natürlich in Richtung Handwerk. Wie verändert sich Bildung da gerade? Was würdest du sehen? Wie müssen sich Unternehmen heute eigentlich vorbereiten auf diesen schnellen Wandel? Weil sie müssen ja dieses Wissen transportieren an ihre Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Das hat auch sehr viel mit Transformation im Unternehmen zu tun. Wie siehst du das? Was passiert da gerade?
Also ich glaube, da passieren leider Gottes halt mehr als eine Sache. Das muss man vielleicht mal auch mal vorwegnehmen. Ja, also du hast gerade in den Unternehmen gerade einen Monsterwissensverlust. Ja, also gerade das Neue, sondern das Alte verlässt das Unternehmen. Und zwar das sehr, sehr abgefahrene Erfahrungswissen. Jetzt kann man das belächeln und sagen, wow, ist es halt weg. Aber ich habe ja vorhin mal erzählt, ich war ja mal bei Siemens lang und habe Mobilfunknetze aufgebaut und wir haben damals dieses Wissen von den ganzen Projekten eingesammelt, weil wir so viel mehr Kosten verursacht haben und mit diesem Wissen konnten wir halt unsere Prozesse sofort verbessern. Ja, also das ist richtig viel Geld wert und in den nächsten 10 Jahren geht 30% der Belegschaft in Rente, also sollte man sich tunlichst damit beschäftigen, wie man das Erfahrungswissen einsammelt. Also man muss auch, also ich meine, es heißt ja eben, es ist kein Meister vom Himmel gefallen, ich frage mich, warum wird denn gleich jeder ein Meister, wenn man einfach das Erfahrungswissen teilt? Dann haben Unternehmen ein Monsterproblem mit Fachkräftemangel. Ja, was heißt das jetzt fürs Lernen? Das heißt, du hast halt immer mehr Quereinsteiger. Du hast immer mehr Menschen, die vielleicht auch noch parallel die Sprache lernen müssen, weil sie aus dem Ausland kommen. Das heißt, Unternehmen müssen sich damit beschäftigen, wie kriege ich denn diese Heterogenität hin? Und wie kriege ich parallel die auch noch fit, damit die Sprachfähigkeit auch klappt und die miteinander kommunizieren können? Und das Letzte hast du schon angesprochen, Wissensexplosion ist in diesem Thema, also ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, wie häufig sich oder wie schnell sich das Wissen aktuell verdoppelt? Hast du eine Idee?
Jedes halbe Jahr, weiß ich nicht.
Naja, das war früher mal. Zur Zeit alle 11 bis 12 Stunden. Und was leitet man da draus ab? Weil das kann man ja erstmal gar nicht greifen. Das heißt eigentlich, und das merken wahrscheinlich die Unternehmen auch, es gibt für jedes Thema, das ich irgendwie lösen muss, inzwischen nicht eine Lösung und auch nicht 10, sondern vielleicht 100 oder sogar 1000. Und das macht Unternehmen auch total gacker, weil sie gar nicht wissen, wie entscheide ich mich denn jetzt? Ja. Und letztendlich, was Unternehmen eigentlich machen müssen, die müssen halt sehr viel mehr experimentieren. Und dann musst du aber auch sicherstellen, wenn die Mitarbeiter sehr viel explorativer unterwegs sind, dass dieses Wissen darüber konserviert wird, den anderen bestenfalls wieder zur Verfügung gestellt wird. Also das sind so die ganz, ganz großen Sachen, die heute auf die Unternehmen reinprasseln, und dafür braucht man Antworten.
Ja, versuchen wir die mal zu finden, diese Antworten. Also 3 super spannende Entwicklungsschritte, ich sehe die ähnlich. Dass es so schnell explodiert, hätte ich gar nicht gedacht, aber ja, es ist so, klar, das ist eine Exponentialkurve, es wird wahrscheinlich sogar noch schneller dann in den nächsten Jahren. Aber jetzt schauen wir uns das mal an. Also ich nutze im Moment sehr stark eine KI, ist die Wolf-Schneider-KI, wo ja ein alter Meister, ein Sprachmeister, kann man sagen, ein Journalist sozusagen nach seinem Tod weiterlebt und mit seinem Regelwerk, also mit seinem Fachwissen sozusagen in dieser KI weiter sozusagen jetzt junge, alte, mittlere Menschen begleitet hier in Textstruktur. Wenn wir das mal übertragen, diesen Gedanken, ich lasse Wissen überleben in einer Lösung, wie sammle ich das denn ein, das Wissen? Was wären deine Ideen? Was muss ein Unternehmen tun, um dieses Wissen tatsächlich sammeln zu können? Wo drin kann ich es sammeln? Und was kann ich denn damit daraus machen?
Also nicht klappen wird, schreib mal alles auf, was du weißt. Die meisten wissen gar nicht, was sie alles wissen. Und schreiben ist eine echte Hürde. Ja? Und man muss auch ganz ehrlich sagen, auch für die, die es danach lesen müssen, ist es eine echte Hürde. Weil wenn jemand das zu komplex, zu technisch, vielleicht sogar auch zu langweilig erzählt, hat danach auch wirklich keiner Bock mehr, das zu lesen. Oder versteht es auch gar nicht. Unsere Ansätze in unserem smarten Wissensmanagement, wir lassen die Leute einfach quatschen, ja, die sprechen darüber, so wie wir ja gerade eben auch miteinander reden. Das Ganze wird dann von der KI transkribiert, und damit es danach verständlich ist, macht die KI eigentlich einen Übersetzungsdienst, die formuliert das so um, dass normale Menschen das verstehen. Und ich glaube, umformulieren ist was ganz Wichtiges, weil wir sprechen zwar alle eine ähnliche Sprache, jetzt bleiben wir mal vielleicht bei Deutsch als gemeinsame Sprache. Das heißt noch lange nicht, dass der eine die Sprache des anderen versteht. Und ich spreche jetzt nicht von Dialekten, sondern ich spreche wirklich von unterschiedlichen Arten der Kommunikation. Du hast Inhalte, die sind sehr technisch, du hast Inhalt oder du hast Menschen, die sprechen sehr wissenschaftlich, oder andere, die wollen sich rechtssicher ausdrücken. Da gibt's so viele Varianten. Meistens ist diese Sprache viel zu komplex, als dass der Empfänger das versteht. Und da ist halt einfach KI ein totaler Segen. Ja? Also entweder hat ein Mensch Empathie und überlegt sich, wie sein Gegenüber das versteht, oder die KI macht halt den Übersetzungsdienst, wenn es nicht klappt. Ja? Und das ist, glaube ich, so einer der größten Benefits von KI, also zumindest von generativer KI, dass es mir die Inhalte so produziert, wie es mein Empfänger gut versteht, damit dieser Wissenstransfer klappt. Und dann klappt es auch zum Beispiel mit den Menschen, die vielleicht noch nicht so gut Deutsch können, weil wir können mit der KI heute auch niedrigere Sprachniveaus produzieren. Was heißt das jetzt wieder? Ja, es gibt von der EU, gibt es ja diese Sprachniveaus von A1 bis C1. Das heißt, A1 ist jemand, der dann sozusagen anfängt, der noch einen geringen Wortschatz hat. Aber man kann komplexe Inhalte auch auf einem A1-Niveau produzieren. Das ist halt dann zur Sendung mit der Maus. Es ist sehr einfach zu verstehen, die Kernaussagen bleiben drinnen, aber man gibt sozusagen den Menschen, die gerade erst Deutsch lernen, die Chance, auch auf Deutsch die ersten komplexeren Zusammenhänge zu verstehen. Und das ist das, was wir auch machen, um das Wissen einzusammeln. Menschen einfach in Interviewsituationen zu bringen, vielleicht mit dem Azubi zusammen, das soll halt einfach Fragen stellen. Das ganze Interview wird transkribiert, wird umgewandelt und kann dann wieder verwendet werden und ist da für die Ewigkeit.
Also genau, einfach Mikro umhängen, so wie wir das jetzt gerade auch machen, und dann einfach los sprechen an der Maschine, ja, an einer Arbeitssituation oder zu einem fachlichen Thema in einem solchen Gespräch, und danach übergeben wir das sozusagen in diese generative KI. Jetzt hast du dir eine Plattform überlegt, die sozusagen verschiedene Bausteine handelt. Wir haben zum einen jetzt gelernt, sozusagen dieses Wissen überhaupt erstmal aufzuzeichnen, also aus dem der Fachlichkeit herauszuholen. Jetzt muss ich mit diesem Wissen ja irgendwas tun. Also wir haben es transkribiert. Wo drin, was empfiehlst du sozusagen? Ich habe mir diese Plattform ja auch angeguckt, ich teste sie so langsam auch mal ein bisschen an. Ich glaube, Gamification, das heißt das Aufbereiten von Bildung in einem spielerischen Akzent, ja, oder in einem spielerischen Setting, ist, glaube ich, eine Funktionalität. Es gibt mehrere. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen erklären, was deine Idee ist und vielleicht auch, warum hast du dir sie genau so gedacht auf deiner Plattform, wie sozusagen dieses Wissen jetzt zu Lernbausteinen, so nenne ich das, oder Lernmodulen wird. Wie funktioniert das?
Ja, also man muss ja die Leute schon ein bisschen dorthin bringen, dass sie wieder gerne lernen. Ja? Also wir haben ja vielleicht teilweise auch schlechte Erlebnisse mal mit der Schule und jetzt soll man sich immer wieder mit neuen Inhalten beschäftigen, haben wir gerade mal gesagt, da tun sich schon viele schwer. Aber dass Lernen auch Spaß machen kann, das kann man tatsächlich zeigen. Und ich glaube, es sind ein paar Sachen, die man beachten muss. Das eine ist wirklich, also das gerade schon gesagt, Gamification. Wir lassen die Leute halt in Quizduellen gegeneinander antreten oder die können auf einen neuen Avatar hinarbeiten oder neue Incentives, was auch immer, was man sich vorstellen kann. Total wichtig, Hauptsache sie haben Spaß. Ein anderes wichtiges Thema ist, die Leute haben auch keinen Bock mehr, lange Sachen zu lesen. Also wenn man denen irgendwie ein Handbuch, ein Unternehmenshandbuch hinlegt und sagt, lies es mal durch, mein Jung, ja, wird halt schwierig, ja. Also weil unsere Aufmerksamkeitsspanne, die liegt aktuell bei 8 Sekunden. Und da wird halt nichts mehr Langes gelesen. Ich sehe es immer, wenn ich lange E-Mails schreibe, wenn das irgendwie nach unten 600 Zeichen oder so, dann kriege ich sicherlich Rückfragen, weil es halt einfach keiner mehr liest. Das heißt, was wir halt auch machen ist, neben dem, dass wir aus Texten oder eben Sprache dann halt visuelle alles Mögliche erzeugen, ist, wir tun die Menschen so ein bisschen austricksen. Wir machen kleinere Texte. Das nennt man dann Microlearnings. Das heißt, wir splitten halt lange Sachen, die keiner mehr durchliest, in viele kleine Einheiten. Und die können wir dann nach so einem Quizduell auch wieder vorschlagen. Das heißt, dann können wir sagen, hey, die nächste Runde, wenn du dann mal das Duell gewinnen möchtest, guck dir doch mal hier dieses Nugget nochmal an. Das heißt, es gibt viele kleine Themen, die man mit berücksichtigen kann, damit es ganz gut klappt und damit die dann auch schöne kleine Erfolgserlebnisse haben, kann man inzwischen auch, das machen wir halt auch mit KI, gucken, was sind denn die Lerninhalte, die sind vielleicht am Anfang zu komplex, damit die dann vielleicht auch mal so ein kleines Erfolgserlebnis haben und weitermachen. Das heißt, es sind viele kleine Themen, die man zusammenfügt, damit die Leute die nächste Meile gehen.
Spannend, also dann entsteht sozusagen ja, das, ich habe das in der Plattform auch gesehen, sozusagen ein ja richtiges, ein richtiger Ablauf, so ein richtiges, ja wie eine Geschichte sozusagen, die ich abarbeite. Und ich kann mich da drin selbst sozusagen bewegen, kann, wie gesagt, auch Dinge sammeln, Punkte sammeln, Taler sammeln, wie auch immer man es nennen möchte. Wenn wir jetzt nochmal auf diese Unternehmenssicht gehen, wie würdest du einem Unternehmen empfehlen, da jetzt ranzugehen? Also wer soll das machen in so einem Unternehmen? Wen hast du da im Auge, gerade wenn du mal in unsere kleinen Unternehmen reinguckst? Wer sollte das am besten machen? Was ist das für ein Team? Und was müssten die vielleicht auch vorbereiten, um sich so einen groben Fahrplan zu machen, um dann mit so einer Lösung das sozusagen auszuspielen? Wie würdest du da rangehen? Was würdest du empfehlen unseren Zuhörern?
Als erstes mal, ich meine, du hattest ja vorhin auch gesagt, ich war ja viel in großen Unternehmen und wir haben auch große Unternehmen als unsere Kunden, die haben ja meistens irgendwie so einen Learning- und Development-Bereich, die ziemlich viel Inhalte auch produzieren können. Das kann sich ein kleines Unternehmen gar nicht leisten. Wir sind im Zeitalter des Fachkräftemangels und dafür ist auch gar keine Mannschaft da. Ja. Also deswegen, auf was die achten sollen, wenn sie sich für ein System entscheiden, ist, dass sie möglichst wenig personellen Aufwand haben, um die Inhalte zu erzeugen. Und das ist ja das, was wir heute zum Beispiel mit der KI machen. Das heißt, sie können ihre Prozessbeschreibung, Produktbeschreibung einfach hochladen und sagen, produziere mir mal einen kleinen Kurs aus der Produktbeschreibung für unsere Vertriebler. Ja, das ist dann so ungefähr mit 20.000% Zeitersparnis, ist sehr krass. Kann man dann das produzieren, wofür Großkonzerne ganze Heerscharen von Menschen einstellen oder sich das bestenfalls auch noch teuer einkaufen? Ja, das kann man sich alles sparen. Man fängt da an, wo man den größten Kopfschmerz hat. Wenn ich gerne meinen Vertrieb fit machen möchte auf ein neues Produkt, dann fange ich mit diesem Thema an. Das heißt, man muss es nicht flächendeckend im Unternehmen starten, sondern man fängt mit den größten Kopfschmerzen an. Oder wenn ich gerade viele Leute habe, die in Rente gehen, dann sollte ich meinen Fokus darauf lenken, dieses Wissen einzusammeln. Ja, also gerade Produktionen, alles Mögliche, da gibt's dann die Menschen, die genau wissen, welche Einstellungen ich an der Maschine vornehmen muss. Wenn es weg ist, dann wird man sehr viel Verlust erleiden. Also deswegen ist meine Empfehlung immer, dort anzufangen, wo die Leute gerade einen großen Blutdruck haben und dann sukzessive weiterzumachen.
Das ist ein schönes Beispiel mit dem Blutdruck, genau. Da, wo der Blutdruck am höchsten ist, da beginnen, das finde ich gut. Also da haben wir sozusagen diesen Einstieg wieder in so eine Lösung, kann ja jeder auch mal austesten. Wir legen das mal hier unten drunter, kann jeder nochmal drauf gucken. Und ich baue ja auch gerade ein Beispiel, mein Traum ist ja immer noch, diesen alten Tischlermeister zu klonen. Ich habe den auch schon im Auge. Wenn der zuhört, dann weißt du auch, wer gemeint ist. Das wollen wir vielleicht auch dann mit deiner Lösung mal umsetzen. Wir haben vorhin über diese Schnelligkeit, du hast hier nochmal gesagt, wie schnell dieses Wissen sich sozusagen weiterentwickelt, ändert, verdoppelt. Wie gehst du eigentlich damit um? Du hast noch so viel die ganze Welt gesehen, warst in vielfältiger Hinsicht im Ausland unterwegs, in ganz unterschiedlichen Projekten, hast sehr viel Lebensweisheit schon eingesammelt. Wie siehst du diese aktuelle Geschwindigkeit? Was denkst du darüber, wenn du das siehst? Also ich selbst bin gerade sehr fasziniert und erschrocken zugleich, wie schnell manche Dinge sich wandeln. Das Handwerk ist dann noch relativ beständig, aber in anderen Bereichen würde ich sagen, aber wie siehst du das als Person, die schon so weit, so viele Dinge im Leben gesehen hat? Was kommt da gerade auf uns zu mit dieser Geschwindigkeit?
Also mich schockt die Geschwindigkeit nicht. Ich liebe Komplexität. Von daher ist es alles, geht es in die richtige Richtung. Ich glaube, was mir hilft und was man sich sozusagen, was man nur einfach jedem mitgeben kann, wirklich zu gucken, in unterschiedlichen Netzwerken unterwegs zu sein, damit man immer wieder sozusagen die neuen Themen auch in einer Anwendung erfährt und möglichst auch von unterschiedlichsten Branchen. Ja. Also manche Branchen sind vielleicht durch irgendein Tal der Tränen schon gegangen, mussten sich schon Lösungen suchen. Das ist, also ich glaube, was ich wirklich total gerne mache, immer noch, ist in den wirklich unterschiedlichsten Netzwerken immer wieder zu hören, wie, was hat da geklappt, wie haben die das gemacht? Ja, weil ich habe ja vorhin mal gesagt, wir müssen sehr viel explorativer sein. Aber ganz ehrlich, ich muss aber auch nicht alles testen. Wenn das jemand anders schon mal getestet hat, dann lerne ich da gerne. Und das da, wir müssen gute Netzwerker werden. Das hilft richtig. Und ich meine, ihr macht ja auch viel in Koblenz, um sozusagen das von und miteinander lernen anzuschubsen. Das müssen wir wirklich in großem Stil hinkriegen, weil keiner in der Größe für sich allein alles probieren kann. Ja, also das ist, glaube ich, so Community Learning, wenn man das so nennen möchte, wird das Thema sein, das wir wirklich in die Größe bringen müssen. Dann klappt es auch, dann hat auch keiner mehr Angst.
Da haben wir in Koblenz schon ganz schön zum Mat unserer Hackathons. Genau, sehr gut. Das ist mir sehr, sehr, sehr sympathisch. Was liest du denn? Wenn ich hier in diesen Raum gucke, dann sind wir hier umgeben von ganz viel Geschichte, viele hundert Jahre alt. Ich sehe sogar Bücher, die mehrere hundert Jahre alt sind. Was liest jemand wie du? Was würdest du denn empfehlen? Was sind die wichtigsten drei Bücher, die man heute da draußen gelesen haben muss? Vielleicht sind es ja auch digitale Werke, ich weiß es nicht.
Also ich habe tatsächlich gar keine Zeit, Bücher zu lesen. Das gebe ich dann eher in die KI und lasse mir die wichtigsten Sachen rausgeben. Das ist tatsächlich auch ganz schön, also sich Quintessenzen aus dem Buch rauszuholen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Lust und keine Zeit mehr, Bücher zu lesen. Ja, ich bin in den unterschiedlichsten Newslettern auch international drinnen und guck, also mich interessiert halt zum Beispiel alles um das Thema Lernen. Mich interessiert alles, was gerade krass möglich ist mit KI. Und am besten halt wirklich auch an unterschiedlichsten Themen, damit ich dann davon lernen kann, was ich dann bei uns immer wieder einsetzen kann. Ich glaube, man muss lernen, unterschiedliche Sachen zu sehen und dann abzuleiten, wie kann es bei mir einen Prozess verbessern oder wie kann es ein neues Kundenerlebnis schaffen. Und das mache ich eigentlich den ganzen Tag. Deswegen gibt es gar nicht irgendwie das eine Medium. Ich bin inzwischen, glaube ich, genauso kurzweilig mit meiner Aufmerksamkeitsspanne wie jeder andere. Ich hüpfe da einfach durch und gucke mir die Punkte an und sage dann, das ist cool. Und dann schicke ich es zum Beispiel uns im KI-Team und sage, guckt mal das an, ist doch vollkommen abgefahren, könnte das und das Problem lösen. Ja, also.
Spannend, obwohl wir eben von diesen Büchern hier oder der Geschichte umgeben sind, also dann doch dieses am Thema arbeiten und sich inspirieren lassen von ganz unterschiedlichen Quellen. Das ist ja jetzt möglich, eigentlich ein riesentolles Werkzeug, wenn man belegt, wie wir noch lernen mussten. Ja, so ist es halt. Das kann man fast gar nicht glauben, dass es mal so war. Und heute steht mir sozusagen diese Welt ja wirklich offen, ja, weil auch dieses Wissen ja geteilt ist. Zumindest einmal ein großer Teil oder fast alles. Was würdest du den jungen Menschen heute mit auf den Weg geben? Auch wenn wir mal vielleicht auf Handwerk gucken und wenn wir vielleicht auf so komische Aussagen, ja, Programmierer brauchst du nicht mehr werden, weil das wird alles die KI machen. Ich halte das für Unsinn. Aber wie siehst du das? Was würdest du jungen Menschen mit deiner Lebenserfahrung mit auf den Weg geben, wenn sie jetzt so da reinstarten in das Leben?
Also ich bin ja manchmal sehr zynisch und vielleicht mache ich mal so ein Beispiel. Als meine Tochter fertig war mit der Schule und die dann alle einzeln auf die Bühne gegangen sind, haben gesagt, was sie dann irgendwann mal studieren, habe ich dann immer zynisch gesagt, na, bis die fertig sind mit dem Studium, wird es den Job nicht mehr geben, weil die KI das übernimmt. Handwerk wird nicht von der KI übernommen. Das ist vollkommen abgefahren. Du hast ja gesagt, wir sitzen hier ja in sehr vielen altertümlichen Sachen und zum Beispiel, wenn du das Sofa anguckst, wenn du sagst, wenn man sieht, wie krass früher getischlert worden ist und dann würde ich sagen, das ist so eines meiner Lieblingsthemen. Man kann solche Sachen auch wunderbar kombinieren. Ja, also wirklich mit Technologie Sachen machen, die vorher nur sehr, sehr manuell möglich waren und auch im Handwerk, das ganze Thema Individualisierung, das ist ein Trend, der ist da und der wird auch weitergehen. Also meines Erachtens ist das einer der sicher, das Handwerk ist einer der sichersten Branchen, die man sich wirklich nur vorstellen kann. Früher hat man immer gedacht, irgendwie alles, was im Büro ist, wird bleiben, an dem Band wird alles automatisiert. Nee, Also inzwischen gibt es auch den automatisierten Steuerberater, der alles in die richtige Richtung schiebt. Das macht alles KI. Also ich glaube, man sollte das machen, für das man Leidenschaft hat und immer wieder gucken, wie man das erweitern kann. Und man kann tatsächlich mehr als eine Sache zusammen machen. Man kann auch KI und Handwerk machen, vollkommen abgefahren, was da möglich ist.
Ja, das macht noch ein bisschen Lust auf die Zukunft. Ich sehe es genauso, einfach sozusagen spielerisch mit seinem Herzen mal gucken, das austesten. Ich glaube auch, dass vieles im Handwerk bleiben wird. Ich glaube sogar, dass es steigen wird aufgrund dessen, dass wir eine ganze Menge Leute haben werden, die vielleicht auch was Sinnstiftendes so den Tag über machen können, wenn ihre Prozesse dann jemand anders übernommen hat, werden wir sehen, was da passiert. Ja, vielleicht noch ein bisschen da draußen, was würdest du so sagen unseren Hörern, über welche Kanäle finden die dich, wo kann man denn über dich eigentlich was lesen? Wo kann man vielleicht auch mal was ausprobieren, wo kann man was sehen, was macht ihr gerade für Projekte, wo finde ich das?
Ja, also am einfachsten bin ich zu finden auf LinkedIn, das sind auch alle meine Kontaktdaten, wer Lust hat, KI zu probieren, einfach eine kurze Message und dann würde ich mal sagen, ein paar Stunden später ist die KI daheim. Ja, also das ist, glaube ich, am allereinfachsten. Ansonsten, wir haben auch eine schöne Webseite, petrael.io. Da kann man natürlich ja auch Kontakt aufnehmen, aber alle anderen Kanäle sind genauso gut. Also ich denke, mit meinem Nachnamen, den gibt's nur einmal in Deutschland, findet man mich auf sämtlichen Kanälen.
Das glaube ich auch. So haben wir uns auch gefunden. Und deine Lösung war auch wirklich so schnell bei mir. Das stimmt. Wen soll ich mal einladen in den Podcast? Was würdest du sagen? Hast du eine Idee, mit wem wir mal reden sollen?
Jemanden, der ist mindestens genauso fanatisch wie du fürs Handwerk, das ist der Andreas Reifstück. Mit dem solltest du dich dringend mal austauschen. Auch super cooler Kerl. Guckt gerade auch, wie man die Leute aus dem Ausland holt. Also auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert.
Super, super spannend. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen deine Lösung testen und durch deine Büros hier stöbern. Was dein Team hier so macht, das gucke ich mir noch an. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, also freut mich. Und wie gesagt, Handwerk ist wirklich cool. Ja, also es ist meine zweite Leidenschaft, Möbel zu bauen.
Machen ist wie wollen, nur krasser. Also, Ärmel hoch und die digitale Welt von morgen bauen. Wenn euch die aktuelle Episode gefallen hat, hinterlasst euer Feedback oder schreibt einfach eine direkte Nachricht mit Vorschlägen zu Verbesserungen oder spannenden Themen für weitere Episoden. Und falls ihr es noch nicht tut, folgt dem Service Rebell in den Social Networks.